Dame mit Nelken von Marie Corelli. Zum ersten Mal bin ich ihr im Louvre begegnet, jedenfalls dem Bild von ihr. Es stamme von Greuze, hieß es. Aber der Name des Künstlers ging völlig an mir vorüber. So gebannt war ich von der Frau selbst, die mich von der stummen Leinwand herab mit einem leisen Lächeln anblickte und dabei ein Nelkensträußchen an ihre Brust drückte. Ein Gefühl der Vertrautheit ergriff mich. Obendrein lag eine wunderliche Anziehungskraft in ihrem Blick, die den meinen fesselte. Es war, als sagte sie, »Bleib, bis ich dir alles erzählt habe.« Auf ihrer Wange spielte ein leichtes Erröten, auf ihren halb entblößten Busen fiel liebkosend eine Locke ihres blonden Haars. Und tatsächlich, bildete ich mir das nun ein, oder lag tatsächlich der Duft von Nelken in der Luft? Ich fuhr aus meiner Versenkung auf. Ein leichter Schauer durchlief meine Nervenbahnen. Gerade wollte ich weitergehen, da näherte sich ein Künstler mit großer Staffelei und Malzeug. Er baute sich vor dem Bilde auf und begann damit, es abzumalen. Einige Augenblicke schaute ich ihm bei dieser Arbeit zu. Seine Pinselstriche waren sicher, sein Blick scharf. Aber auch ohne sein weiteres Vorankommen zu kennen, war ich mir schon gewiss, dass in jenem gemalten Gesicht etwas Undefinierbares lag, das er bei all seinem Geschick nicht so zu fassen bekäme wie Greuze. Falls Greuze der Maler war, wovon ich bis heute nicht völlig überzeugt bin. Langsam zog ich mich zurück und wandte mich auf der Schwelle des Raumes um. Ja, er war unabweisbar da. Dieser unfassbare, wunderliche, rührende Ausdruck, stumm nach mir verlangend, dieses halb wilde und doch liebliche Lächeln, in dem eine Welt stummer Dramatik lag. Ein vages Unbehagen befiel mich, die Ahnung von etwas Bösen, das sich meinem Begreifen entzog. Verärgert über mich selbst, ob solch närrische Einbildungen, eilte ich die weitläufigen Stufen vor den Gemäldegalerien hinab und durchquerte auf dem Weg zum Ausgang jenen edlen Saal voll antiker Skulpturen, in dem der trotzig schöne Apollo Belvedere und die weltberühmte Artemis stehen. Die Sonne strahlte. Zahlreiche Besucher wandelten auf und ab. Mit einmal schlug mein Herz höher, und so fasziniert wie ungläubig hielt ich jäh inne. Wer saß da lesend auf der Bank nahe der Artemis? Wer, wenn nicht die Dame mit Nelken? Weiß angetan, den Kopf leicht gesenkt, in einer Hand ein Sträußlein ihrer namensgebenden Blumen. Voll Unruhe näherte ich mich. Auf dem Marmorboden hallten meine Schritte wieder und sie blickte auf. Sie heftete ihre graugrünen Augen mit jenem bedächtigen, wehmütigen, unbeschreiblich traurigen Lächeln auf mich. So durcheinander ich auch nun war, bemerkte ich doch ihre Blässe, diese ätherische Zartheit ihrer Züge und Gestalt. Hut trug sie keinen, Nacken und Schulter waren unbedeckt. Diese Auffälligkeit stach mir ins Auge und ich fragte mich, ob auch den anderen Vorbeigehenden diese Deshabille auffiel. Forschend blickte ich umher. Kein einziger Besucher schielte auch nur nach uns. Aber gewiss war die Aufmachung der Dame doch befremdlich genug, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ein Schreck durchschauerte mich. War ich die Einzige, die sie dort sitzen sah? Derart alarmierend war dieser Gedanke, dass mir unwillentlich ein Schrei entfuhr. Im nächsten Moment war der Platz vor mir leer, die Dame verschwunden. Nichts blieb zurück von ihr als der kräftige, süßliche Duft ihrer Nelken. Beklemmt eilte ich dem Louvre davon, froh, mich in den hellen Pariser Straßen im eifrigen Gedränge von Menschen zu finden, die samt und sonders Geschäften oder Vergnügungen nachgingen. Von einer Kutsche ließ ich mich geschwind zum Grand Hotel bringen, wo ich mit einer Gruppe von Freunden logierte. Über die wunderlichen Empfindungen, die mich überkommen hatten, schwieg ich. Ich erwähnte nicht einmal das Gemälde, das solch absonderlichen Einfluss auf mich genommen hatte. Die Trefflichkeit des Lebens, das wir hier führten, der unablässige Trubel und Wechsel, vertrieben rasch die Überspanntheit, der ich erlegen war. Und auch wenn hier und da eine Erinnerung daran wieder aufstieg, vermied ich es, dem Ganzen viele Gedanken zu widmen. So vergingen 10 oder 12 Tage, bis wir am Ende eines solchen gemeinsam das Théâtre Français besuchten. An diesem Abend fand ich mich erstmals in der befremdlichen Lage, ein Stück ganz zu erleben, ohne auch nur seinen Titel oder gar Sinn zu erfassen. Lediglich eines Umstands wurde ich gewahr, dass nämlich in der Loge gegenüber die Dame mit Nelken saß und mich unablässig fixierte. Sie saß alleine, in unveränderter Aufmachung. Mit gesenkter Stimme sprach ich jemanden aus unserer Gruppe an. »Sehen Sie die junge Frau da gegenüber, in weiß, mit den purpurnen Nelken?« Meine Freundin blickte hinüber, schüttelte den Kopf und erwiderte, »Nein, wo sitzt sie denn?« »Ja, direkt gegenüber«, gab ich schon etwas aufgewühlter zurück. »Gewisslich könnt ihr sie sehen. Ganz alleine sitzt sie in der großen Loge en face.« Verwundert drehte sich meine Freundin zu mir um. »Meine Liebe, ihr träumt offenbar. Die große Loge ist ganz und gar frei.« »Frei?« Ich wusste es besser, aber ich brachte ein Lächeln zustande und bekannte mich geirrt zu haben. Die Dame, von der ich gesprochen hatte, habe sich umgesetzt. So wechselte ich das Thema. Doch den ganzen Abend hindurch, auch wenn ich vorgab, dem Geschehen auf der Bühne zu folgen, kehrten meine Augen zu jenem Platz zurück, auf dem sie so stille saß und ihren unbeirrbaren, klagenden Blick fest auf mich gerichtet hielt. Die einzige Schmückung ihres Aufzugs, ein Fächer, bestand, wie mir aus der Entfernung schien, aus sehr alter gelber Spitze, die zwischen filigranen Silberstäben gespannt war. Gelegentlich benutzte sie ihn, wedelte ihn langsam, wie verträumt und versunken hin und her. Immer wieder ließ sie jenes gepeinigte, geduldige Lächeln sehen, das vieles andeutete, doch nichts offenbarte. Als wir uns zum Gehen erhoben, stand die Dame mit Nelken ebenfalls auf, wand ein Spitzentüchlein um ihr Haupt und verschwand. Danach sah ich sie noch durch einen der Vorräume gleiten. Sie erschien mir so unscheinbar, so zerbrechlich und kindlich, so allein in der drängenden, aufgeputzten Menge, dass ich sie mit unbändiger Zärtlichkeit in mein Herz schloss. Ich weiß nicht. »Ist sie ein entleibter Geist?« ging es mir durch den Kopf. »Oder eine Illusion, die einer Verwirrung meiner Fantasie entspringt? Aber sie wirkt so betrübt, dass sie mir auch leid tut, wenn sie nur ein Traum sein sollte.« So sann ich, als ich mitten unter meinen Freunden den Ausgang erreichte. Eine Berührung am Arm ließ mich aufschrecken. Eine Sekunde lang ruhte dort eine kleine weiße Hand, die ein Sträußlein Nelken hielt. Dann verschwand sie. Dieses neuerliche Erlebnis war zwar intensiv, doch diesmal empfand ich keinen Schrecken. In mir wuchsen die Gewissheit, diese Spukerscheinung folge mir aus bestimmten Gründen und der Entschluss, deswegen nicht albernen Ängsten nachzugeben. Ich wollte das Kommende abwarten, denn das, war ich überzeugt, würde eine Erklärung mit sich bringen. In Paris blieb ich weitere 14 Tage, ohne noch etwas von der Dame mit Nelken zu sehen, mit Ausnahme von Fotografien ihres Gemäldes im Louvre. Eine von denen erstand ich, mochten sie auch nur eine matte Ahnung des realen Meisterwerks zu vermitteln. Dann reiste ich weiter in die Bretagne. Dort hatten Freunde aus England Mr. und Mrs. Farley in einem alten malerischen weitläufigen Chateau an der Küste von Finisterre nahe Camberley Quartier genommen und mich herzlich bedrängt, 14 Tage bei ihnen zu verbringen. Diese Einladung nahm ich mit Freuden an. Von einem hohen Felsen herab blickte das Haus aufs Meer. Die Küste dort war imposant, ungezähmt und malerisch. Am Tag meiner Ankunft hoben stürmische Winde die Wellenkämme hoch empor und schmetterten sie mit famosen, wuchtigem Getöse gegen die vorspringenden Klippen. Mrs. Farley, eine aufgeweckte, handfeste Frau, die ganz in der Führung des Haushalts aufging, begrüßte mich überschwänglich. Sie und ihre beiden Söhne, Rupert und Frank, sprühten vor Begeisterung über die Herrlichkeit und Vorzüge ihres Urlaubsortes. »Was für ein Strand!« jauchzte Rupert und führte dabei neben mir auf dem Weg eine Art indianischen Kriegstanz auf. »Und was für tolle Spaziergänge und Ausfahrten!« stimmte sein Bruder ein. »Ja, wirklich«, trällerte meine Gastgeberin mit ihrer klaren, fröhlichen Stimme. Ich bin so froh, dass wir hergekommen sind. Das Schloss ist ein derart ulkiges Örtchen, voller verschrobener Ecken und Winkel. Aber wissen Sie, die Landbevölkerung hier ist schrecklich abergläubisch. Die ist überzeugt, es spuke. Selbstverständlich, völliger Unfug. Aber falls es einen Geist gäbe, meine Liebe, dann wären Sie ja die Richtige, um ihm auf die Spur zu kommen. Sie setzte ein Lächeln wohlmeinender Ironie auf, und ich gab ein Lachen zurück. Mrs. Farley zählte zu jenen überaus vernünftigen Personen, die mich ernstlich vor einem Buch mit dem Titel »Eine Romanze zweier Welten« gewarnt hatten, das einem spiritistische Theorien eindrille und daher Missachtung verdient habe. Um das Thema zu wechseln, fragte ich, »Wie lange sind Sie denn schon hier?« »3 Wochen und wir haben noch nicht einmal die halbe Nachbarschaft erkundet. Selbst im Haus gibt es Bereiche, die wir nicht kennen. Früher soll hier einmal, das sagen jedenfalls die Dorfleute, ein großer Maler gelebt haben. Sein Atelier zieht sich über die gesamte Länge des Chateaus hin, ist aber abgeschlossen, wie einige andere Räume auch. Anscheinend werden sie nie an Gäste vermietet.« »Nicht, dass wir sie haben möchten. Das Gebäude ist so bereits fast zu groß für uns.« Ich hielt im Aufstieg zur Terrasse. Die Ausblick auf das herrliche Meerespanorama bot inne. »Wie hieß der Maler denn?« erkundigte ich mich. »Ach, liebe Zeit, ich kann es mir nicht merken. Seine Werke waren denen von Greuze so ähnlich, dass kaum jemand einen Unterschied erkennen kann. Und ich fiel ihr lächelnd ins Wort. »Verraten Sie mir, wachsen hier auch Nelken?« »Nelken, ja, das will ich meinen. Es wimmelt von ihnen. Ach, ist der Duft nicht köstlich!« Als wir die oberste Terrasse vor dem Schloss erreichten, sah ich, dass der Garten mit einnehmend duftenden Blüten in allen Schattierungen, vom blassesten Lachsrosa bis hin zum tiefsten, dunkelsten Scharlachrot, in Flammen stand. Dieses Mal war der subtile Duft gewiss keine Einbildung von mir, und ich pflückte einige Blumen, um sie beim Abendessen am Kleid zu tragen. Nun trat auch Mr. Farley heraus, um uns zu begrüßen, und das Gespräch verlief sich ins Allgemeine. Das Innere des Hauses begeisterte mich. Alles war so malerisch, alt und anregend. Es gab eine Treppe aus dunkler Eiche mit einer äußerst merkwürdig geschnitzten und gedrechselten Balustrade. An den Wänden hing immer noch ein hochbetagter Gobelin und darüber hinaus verdüsterten stumpf gewordene Porträts von steifen Damen in Halskrausen und boshaft lächelnden Rittern in Rüstung, das Esszimmer eher, als dass sie es schmückten. Das mir zugewiesene Zimmer war heller als erwartet. Es blickte direkt aufs Meer, war fröhlich und geschmackvoll eingerichtet. Doch fiel mir auf, dass es neben dem verschlossenen, lange schon ungenutzten Atelier lag. Wie von Mrs. Farley beschrieben, stand der Garten voller Nelken. Nirgends habe ich je so viele dieser Blumen an einem Ort wachsen sehen. Sie schienen überall wie Unkraut zu sprießen, selbst in den abgelegensten und schattigsten Ecken. Nach ungefähr 3 oder 4 Tagen auf dem Chateau gelangte ich auf einem unbegleiteten Morgenspaziergang ohne sonderliche Absicht an ein Gebüsch hinter dem Haus. Im langen, feuchten Gras zu meinen Füßen machte ich einen großen, grauen Stein aus, der erkennbar einmal aufrecht gestanden hatte, aber umgefallen und mittlerweile halb von Erde überdeckt war. Er wies Einkerbungen auf. Ich bückte mich, räumte Gras und Unkraut weg und entzifferte die Worte »Manon, cœur, perfide«. Wahrhaftig eine seltsame Inschrift. Ich berichtete den Farleys von meiner Entdeckung und gemeinsam inspizierten und begutachteten wir die mysteriöse Platte erneut, ohne eine befriedigende Erklärung für ihre Botschaft zu finden. Selbst Nachfragen bei den Dorfbewohnern erbrachten nichts außer Kopfschütteln und Bemerkungen. »Ah, Madame, si on savait« oder »Je crois bien qu'il y a une histoire là«. Eines Abends kehrten wir alle etwas später als sonst ins Schloss zurück, nach einem langen und entzückenden Strandspaziergang im milden Glanz eines prachtvollen Mondes. Zurück in meinem Zimmer verspürte ich noch keine Lust, mich schlafen zu legen. Ich war hellwach, gar in einer Art erwartungsvoller Stimmung. Erwartungsvoll, obwohl ich nicht wusste, worauf. Ich riss mein Fenster auf, lehnte mich hinaus und sog unter mir das vom Mond verzauberte Meer, den köstlichen Duft der Nelken ein, den jeder Atemzug des Nachtwinds herbeiwehte. Viele Dinge kamen mir in den Sinn. Die Herrlichkeit des Lebens, die große Güte der Natur, das Geheimnis des Todes, die Schönheit und Gewissheit der Unsterblichkeit. Dann wurde mir, obwohl ich mit dem Rücken zum Zimmer stand, bewusst, dass ich nicht mehr alleine war. Ich überwand mich, mich umzudrehen, langsam, aber entschlossen, denjenigen zu konfrontieren, der durch meine verschlossene Tür getreten war. Es war keine große Überraschung, die Dame mit Nelken in einiger Entfernung vor mir stehen zu sehen. Mit einem höchst traurigen, einnehmenden Ausdruck auf ihrem schattenumflorten, lieblichen Gesicht. Entschlossen, nicht in Furcht zu verfallen, blickte ich sie an. All meinen Willen nahm ich zusammen, um das Geheimnis meiner seltsamen Besucherin diesmal zu ergründen. Als ich ohne Scheu ihrem Blick begegnete, hob sie schüchtern die Hände, als wolle sie etwas erbitten. »Warum bist du hier?« fragte ich ruhig und deutlich. »Warum folgst du mir?« Sie wiederholte ihre rührende kleine Geste. Leise wie ein Kinderflüstern schwebte ihre Antwort durch den Raum. »Du hattest Mitleid mit mir.« »Bist du unglücklich?«
»Sehr.«
Wie in Pein verschränkte sie ihre bleichen weißen Finger. Ich wurde nervös, doch fuhr ich fort. »Also, sag mir, was soll ich für dich tun?« In leidenschaftlichen Flehen hob sie den Blick.
»Bete für mich. Seit ich gestorben bin, hat niemand mehr für mich gebetet. Seit 100 Jahren hat sich niemand meiner erbarmt.«
»Wie bist du gestorben?« fragte ich und mühte mich, mein heftig klopfendes Herz zu kontrollieren. Die Dame mit Nelken lächelte überaus betrübt und löste langsam das Sträußlein von ihrer Brust. Darunter wies ihr weißes Gewand einen dunklen Blutfleck auf. Sie zeigte darauf und legte wieder die Blumen darüber. Ich begriff. »Ermordet?« flüsterte ich mehr zu mir selbst als zu meiner blassen Besucherin. »Ermordet. Niemand weiß davon und niemand betet für mich«, jammerte die schwache, liebliche Geisterstimme. »Und obwohl ich tot bin, kann ich nicht ruhen. Bete für mich. Ich bin müde.« Matt sank ihr schlankes Haupt herab. Sie schien im Begriff zu verschwinden. Mit großer Anstrengung besiegte ich das aufsteigende Entsetzen und forderte: »Sag es mir! Du musst es mir sagen!« Worauf sie den Kopf wieder hob und mich aus großen, nachdenklichen Augen unterwürfig anblickte. »Wer war dein Mörder?«
»Er hat es nicht so gemeint«, antwortete sie. »Er hat mich geliebt. Hier war es.«
Sie hob eine Hand und deutete auf das angrenzende Atelier. »Hier hat er mein Bild gemalt. Er hielt mich für untreu. Aber ich war treu. Manon, cœur perfide. Oh nein, nein, nein. Es müsste heißen Manon, cœur fidèle.« Sie hielt inne und sah mich flehend an. Wieder wies sie auf das Studio.
»Geh und schau«, seufzte sie. Dann bete und danach werde ich nie wiederkehren. Versprich mir, dass du für mich beten wirst. Hier hat er mich getötet, und ich bin ohne Fürbitte gestorben.«
»Wo wurdest du begraben?« fragte ich mit gedämpfter Stimme.
»In den Wellen«, murmelte sie. »Ich wurde in die ungestümen, kalten Wellen geworfen, und keiner wusste davon. Keiner hat die arme Manon je gefunden, die 100 Jahre lang allein und elend blieb, ohne eine Fürbitte für sie. Ich hätte weinen mögen, so viel anklagendes Pathos lag in ihren Zügen. Die noch immer dastehende im Blick, kniete ich vor dem schmucken alten Prie-Dieu im Zimmer nieder und erfüllte ihren Wunsch nach einem Gebet. Allmählich. Allmählich. Allmählich trat ein verzücktes Leuchten in ihre Augen. Sie lächelte und winkte mir zum Abschied. Rückwärts glitt sie zur Türe, ihre Umrisse wurden matter und undeutlicher. Ein letztes Mal wandte sie mir ihr nun strahlendes Gesicht zu und sagte mit jauchzender Betonung: »Schreib, Manon, cœur fidèle!« Ich habe keine Erinnerung an den Rest der Nacht. Aber ich weiß, dass ich mich am frühen Morgen aus einem ohnmachtartigen Schlaf aufrappelte und zur Tür des geschlossenen Ateliers eilte. Sie stand nur angelehnt? Forsch schob ich sie ganz auf und trat ein. Der Raum war lang und hoch, doch völlig unmöbliert, bis auf eine ramponierte, wurmstichige Staffelei, die an der feuchten, fleckigen Wand lehnte. Ich trat an das Relikt der Malerkunst heran und entdeckte bei genauerer Betrachtung den Namen Manon, der so grob wie tief darin eingekerbt war. Beim weiteren neugierigen Umherschauen fand ich etwas, das meiner Aufmerksamkeit fast entgangen wäre, einen Hängeschrank links vom großen, mittigen Erkerfenster. Ein Dreh am Griff ergab, dass der Schrank unverriegelt und leicht zu öffnen war. Drinnen lagen 3 Dinge. Eine Palette, auf der verfließende Flecke lange schon dahingegangener Farben noch schwach sichtbar waren. Ein Dolch ohne Scheide, die Klinge fast schwarz von Rost. Und die silbernen, filigranen Stäbe eines Fächers, an denen einige modrige Fetzen gelber Spitze hingen. Mir fiel der Fächer wieder ein, den die Dame mit Nelken im Théâtre Français getragen hatte. Und es gelang mir, die Bruchstücke ihrer Geschichte zusammenzufügen. Sie war von ihrem Liebhaber, dem Künstler, ums Leben gebracht worden, ermordet in einem jähen Anfall von Eifersucht, bevor noch die gedämpften Farben auf seinem Porträt von ihr trocken waren, ermordet in just diesem Atelier. Zweifellos war der versteckte Dolch die fragliche Waffe. Arme Manon, von dem hohen Felsen, auf dem das Schloss stand, war ihr zerbrechlicher Leib in die ungestümen kalten Wellen geworfen worden, wie sie oder ihr Geist gesagt hatten, und ihr grausamer Liebhaber hatte seinen Grimm gegen sie so weit getrieben, dass er sie über die Zeiten hin verleumdete, indem er cœur perfide auf einen unvergänglichen Steinblock setzte. Voll Mitleid schloss ich den Schrank, schlich aus dem Atelier und zog lautlos die Tür zu. Am selben Morgen, sobald ich Mrs. Farley allein antraf, berichtete ich ihr mein Abenteuer vom allerersten Erlebnis mit dem Bild im Louvre an. Es muss kaum erwähnt werden, dass sie mir mit äußerster Ungläubigkeit zuhörte. »Ja, ja, ich kenne Sie, meine Liebe«, sagte sie mit wissendem Kopfschütteln. »Sie stecken voller Fantasien und träumen stets von der nächsten Welt, als sei diese hier nicht gut genug für Sie. Das Ganze ist ein Hirngespinst.« »Aber wissen Sie doch«, beharrte ich, »dass das Atelier geschlossen und verriegelt war. Wie kommt es denn, dass es jetzt offen steht?« »Es steht nicht offen«, deklamierte Mrs. Farley, »obwohl ich durchaus für möglich halte, dass Sie das geträumt haben.« »Kommen Sie und überzeugen Sie sich«, drängte ich aufgebracht und zog sie mit nach oben, obwohl sie keine große Lust zeigte, mir zu folgen. Wie ich es ihr gesagt hatte, war das Atelier zugänglich. Ich führte sie hinein, zeigte ihr den in die Staffelei geschnitzten Namen und den Hängeschrank nebst Inhalt. Als ihr diese überzeugenden Beweise meiner Geschichte unter die Augen kamen, begann sie zu zittern und wurde merklich blass. »Kommen Sie hinweg«, forderte sie nervös. »Sie sind wirklich zu grausig. So etwas halte ich gar nicht aus. Behalten Sie um Himmels Willen Ihre Gespenster für sich.« Ich merkte, dass sie verärgert und vor den Kopf gestoßen war und folgte ihr willig aus dem kahlen, trostlosen Raum. Kaum waren wir durch die Tür, fiel sie mit einem scharfen Klicken ins Schloss. Ich griff die Klinke. Es war wieder abgeschlossen. Das überforderte Mrs. Farley. Restlos von Schrecken durchdrungen, eilte sie treppab, und als ich sie im Frühstückszimmer aufstöberte, erklärte sie, keinen einzigen weiteren Tag werde sie in diesem Hause bleiben. Zwar schaffte ich es, ihre gröbste Angst zu lindern, aber sie bestand darauf, dass ich bei ihr bleiben müsse. Sie forderte meinen Beistand bei allem, was eventuell noch geschehen könnte. Trotz ihrer nüchternen Weltanschauung bezeichnete sie das Chateau von nun an als Spukschloss. Mithin blieb ich, und als wir die Bretagne verließen, reisten wir gemeinsam ab. Zuvor war unser Frieden durch keine weiteren übernatürlichen Erscheinungen gestört worden. Nur eines plagte mich ein wenig. Zu gerne hätte ich das Wort perfide von diesem Stein gelöscht und an seiner Stelle fidel eingemeißelt. Aber dafür war es zu tief eingehauen. Die Dame mit Nelken habe ich nie mehr gesehen. Aber ich bin mir sicher, dass die Toten unserer Gebete bedürfen, dass sie oft genug mangels solcher Gebete leiden, auch wenn ich nicht einmal beginnen könnte, Gründe zu liefern. Zudem weiß ich, dass das Gemälde im Louvre kein Größ ist, obwohl es behauptet wird. Es zeigt das Porträt einer treuen Frau, der schlimmstes Unrecht widerfuhr, und ihr Name steht hier so, wie sie mir auftrug, ihn niederzuschreiben. Manon, cœur fidèle.